Sendung Nummer 11, Empfang am 30. Dezember 1968, 5 Uhr, im Gebiet King, Zulu King.
Ich will sie töten. Ich muss sie verbrennen. Schwein für Schwein, Kuh für Kuh. Dorf für Dorf, Armee für Armee. Und sie nennen mich Mörder. Wie nennt man das? Wenn Mörder Mörder anklagen. Sie lügen. Sie lügen und wir müssen uns barmherzig zeigen. Denen gegenüber, die lügen. Diese Nabobs. Ich hasse sie. Ich hasse sie wirklich.
Der postmoderne Kreuzzug. Ein Beitrag zu einer möglichen Kritik des Krieges.
Der Krieg hat im Laufe seiner Entwicklung bedeutende Wandlungen erfahren. War es ursprünglich quasi das Recht einer jeden bewaffneten Gruppe, militärische Auseinandersetzungen zu pflegen, um Interessen gewaltsam durchzusetzen, so wurde im Laufe der Entwicklung zum Territorialstaat das Kriegsrecht zum Recht der jeweiligen Staatsführung. Kriegsmonopol nach außen, Gewalt- und Steuermonopol nach innen sind also grundlegend für den modernen Staat. Gewalt ist also für alle Bürger verboten, nur wenn der Staat sie einfordert, wird sie für den Bürger zur Pflicht.
Die engere Definition des Begriffes des modernen Krieges stammt von dem preußischen General und Kriegstheoretiker Karl von Clausewitz. Clausewitz erklärt den modernen Krieg als Form der Politik, gebunden an Nation und Staat. Der Krieg gehört dem Staat. Er gehorcht den Gesetzen und Gebräuchen nationalstaatlicher Verbände.
Mit der Einschränkung staatlicher Gewaltmonopole im Zeitalter der Globalisierung und dem Aufkommen dezentraler Gewaltpole, was man unter dem Schlagwort Mafiotisierung zusammenfassen könnte, verliert die Kriegsführung ihren zwingend nationalstaatlichen und politischen Charakter, auch wenn sie sich nationalistisch auflädt und politisch aufzutreten versucht. Sie wird also poststaatlich, postnational und postpolitisch. Deshalb macht die Rede vom postmodernen Krieg durchaus Sinn. Dieser Krieg stellt eine Verfallsform des modernen Krieges dar und zeichnet sich dadurch aus, dass nicht eine bestimmte Form von Krieg die andere ablöst, sondern dass allen bisherigen Formen von Kriegen neue zugesetzt werden. Die Rede vom Kreuzzug macht deshalb Sinn, weil der Krieg sich stets ideologisch Freedom and Democracy mäßig aufladen muss, um als legitim zu erscheinen.
Hälfte bekommt ihr einen Kasten Bier.
Krieg, das betont Karl von Clausewitz in seinem Standardwerk, ist nie ein isolierter Akt. Es sei vielmehr nötig,
mit einem Blick auf das Wesen des Ganzen anzufangen, weil hier mehr als irgendwo mit dem Teil auch immer zugleich das Ganze gedacht werden muss.
Krieg ist also für Clausewitz ein zugespitztes Instrument zur Konfliktregelung zwischen Staaten, ein spezifisches Mittel zum Zwecke der Politik. Clausewitz dazu:
Man weiß freilich nicht, dass der Krieg nur durch den politischen Verkehr der Regierungen der Völker hervorgerufen wird. Aber für gewöhnlich denkt man sich die Sache so, dass mit jenem, also mit dem Krieg, der Verkehr aufhört und ein ganz anderer Zustand eintrete, welcher nur seinen eigenen Gesetzen unterworfen sei. Wir behaupten dagegen, der Krieg ist nichts als die Fortsetzung des politischen Verkehrs mit Einmischung anderer Mittel. Wir sagen mit Einmischung anderer Mittel, um damit zugleich zu behaupten, dass dieser politische Verkehr durch den Krieg selbst nicht aufhört, nicht in etwas anderes verwandelt wird, sondern dass er in seinem Wesen fortbesteht, wie auch die Mittel gestaltet sein mögen, derer er sich bedient.
Und Mao Zedong fasst Clausewitz in seinem kleinen roten Büchlein wie folgt zusammen:
Politik ist unblutiger Krieg und Krieg ist blutige Politik.
Wir nähern uns rapide dem Moment, wo nur die Wahrheit gilt, sowohl mit uns als Menschen als auch das Leben unserer Nation. Die Wahrheit ist zwar nicht immer sehr angenehm, aber sie ist nötig, und zwar jetzt, um eine Wahl zu treffen. Eine Wahl zwischen zwei zugegebenermaßen bedauerlichen, aber nichtsdestoweniger gut unterscheidbaren Nachkriegsumwelten. Und zwar die eine mit 25 Millionen Toten und die andere mit 150 Millionen Toten.
Sie sprechen von Massenmord, General, und nicht von Krieg.
Mr. President, ich will nicht sagen, dass wir dabei keine Haare lassen müssen. Aber das sage ich nicht mehr als runde 25 Millionen Tote im Höchstfall. Ich meine, es ist immer eine Glückssache.
Die substanzielle Zusammengehörigkeit von Krieg und Politik gilt es zu betonen, in der Absicht, mit dem Krieg auch gleichzeitig die Politik zu verwerfen und nicht davon auszugehen, die Politik sei das entscheidende Mittel gegen den Krieg. Krieg ist Politik in ihrer zugespitzten Form. Solange Politik ist, wird Krieg sein. Politik an ihrem Ende wird umso öfter in kriegerische Auseinandersetzungen umkippen, je weniger die Politik weiß, was sie tun soll. Krieg meint immer mehr die Kapitulation der diplomatischen oder friedlichen Mittel der Politik. Der postmoderne Krieg ist der Zersetzung der politischen Form geschuldet, nicht deren konstruktiver Zusatz. Politik war die sympathischere Variante des Krieges gewesen, weil die Politik doch einem berechenbareren Modus folgte, Angst und Schrecken nicht primäre Mittel der Durchsetzung gewesen sind.
Der Zweite Weltkrieg verdeutlicht, anders als die kriegerischen Auseinandersetzungen zuvor, dass der Krieg eigentlich nicht mehr eine mögliche Form ist, sondern dass die fortgesetzte Politik an ihr Ende gekommen ist. Kein Weltkrieg kann mehr verhältnismäßig sein, da er dazu tendieren muss, alle Verhältnisse abzuschaffen.
Um atomare Überraschungsangriffe zu verhüten, unterhält Amerikas Strategic Air Command eine große Anzahl von Bombern des Typ B-52, die sich 24 Stunden täglich ununterbrochen in der Luft befinden. Jeder dieser B-52 hat eine nukleare Bombenlast von 50 Megatonnen an Bord. Das entspricht der 16-fachen Sprengkraft sämtlicher Bomben und Granaten, die von allen Armeen zusammengenommen im letzten Weltkrieg eingesetzt wurden. Diese in Amerika stationierte fliegende Abwehrstreitmacht ist vom Persischen Golf bis zum Arktischen Ozean verteilt. Aber einen geografischen Faktor haben sie alle gemein. Sie alle sind 2 Flugstunden von ihren Zielen im Innern Russlands entfernt.
Ausgangspunkt und Ziel jedes Krieges ist ein Frieden, wobei sich jedoch der zukünftige Frieden vom vergangenen unterscheiden soll. Krieg ist dazu da, den älteren Frieden durch einen neuen Frieden zu ersetzen. Ob die Kontrahenten mit dem erreichten Frieden zufrieden sind oder nicht, darüber entscheiden in erster Linie Sieg und Niederlage. Es ist an der Zeit, von dem Gegensatz von Krieg und Frieden Abschied zu nehmen. Krieg ist nichts anderes als die extremste Form des Friedens. Im konkreten Krieg presst der jeweilige Frieden sein abstraktes Substrat aus.
Der Krieg ist also nicht ein Bruch des Friedens, sondern ein Ausbruch desselben. Krieg gehört zum Frieden, wie der Frieden zum Krieg. Es geht nicht darum, die negative Differenz herauszuarbeiten, sondern die Identität. Es gilt also, nicht in pazifistischer Manier gegen den Krieg zu sein, auch wenn das von Fall zu Fall eine sinnvolle Angelegenheit darstellt. Es gilt auch und nachdrücklich gegen diesen Frieden zu sein. So unplausibel es auf den ersten Blick erscheinen mag, nicht die augenscheinlichen Unterschiede sind hervorzuheben, sondern die eherne Zusammengehörigkeit. Seit der Kalte Krieg vorbei ist, tritt dieser Zusammenhang auch ungeniert zutage.
Marine, was haben Sie da für ein Abzeichen an Ihrer Kugelweste?
Ein Friedenssymbol, Sir.
Wo haben Sie das her?
Ich weiß nicht mehr, Sir.
Und was haben Sie da oben auf Ihren Helm geschrieben?
Born to kill, Sir.
Sie schreiben Born to kill auf Ihren Helm und tragen ein Friedensabzeichen. Was soll das bedeuten? Halten Sie das etwa für witzig?
Nein, Sir.
Also was soll es dann bedeuten?
Ich weiß nicht, Sir.
Sie wissen nicht gerade viel, oder?
Nein, Sir.
Nehmen Sie mal schleunigst den Kopf aus dem Arsch, sonst werde ich Ihnen ganz gewaltig vor den Kopf erscheißen.
Jawohl, Sir.
Sie antworten auf meine Frage oder es gibt ein Militärgerichtsverfahren.
Ich glaube, ich wollte damit etwas über die Dualität des Menschen sagen, Sir.
Die was?
Die Dualität des Menschen, das Ding von Jung, Sir.
Auf welcher Seite stehen Sie, Sohn?
Auf unserer Seite, Sir.
Lieben Sie Ihr Vaterland?
Jawohl, Sir.
Dann halten Sie sich auch ans Programm. Warum packen Sie nicht mit an und machen mit bis zu unserem Endsieg?
Jawohl, Sir.
Sohn, alles, was ich von meinen Marines verlange, ist, dass sie meinen Befehlen gehorchen, als wären sie das Wort Gottes. Wir sind hier, um den Vietnamesen zu helfen, weil in jedem dieser Schlitzaugen steckt ein Amerikaner, der aus ihm raus will. Die Welt ist verdammt hart, Sohn. Wir müssen klaren Kopf behalten, bis dieses Friedensgequatsche vorbei ist.
Aye, aye, Sir.
Dass der Krieg etwas anderes als natürlich sei, wollte, ja konnte man nicht einmal in der Aufklärung denken. Anders als der Friede gehörte er einfach zum Menschsein dazu, war keine besondere Errungenschaft oder besser Errichtung, sondern Kennzeichen der Gattung.
Der Kriegszustand ist allen Geschöpfen natürlich,
schreibt Jonathan Swift, und dort heißt es weiter:
Der größte Teil der Menschheit liebt den Krieg mehr als den Frieden. Nur wenige Feiglinge leben mit allen Menschen in Frieden.
Hass und Feindschaft seien, so Clausewitz, wie ein blinder Naturtrieb anzusehen. Was bei Swift oder Clausewitz als natürliches Schicksal erscheint, wird zusehends als Botschaft verstanden, die zur Sendung aufruft.
In der Natur wird gemordet, das ändert sich nicht, das ist der Sinn des Lebens, das große Gesetz. Es gibt nämlich keine Versöhnung.
Lässt von Howard den Hakenkreuzler Sladek sagen. Menschen, die derartiges glauben, sind willfährige Empfänger der Macht. Denn auch die Macht kann als das Stärkere nur als natürlich begriffen werden. Und es war zweifellos der Faschismus, der diese natürliche Bestimmung als verhängnisvolles Schicksal von Staat und Nation, Volk und Familie am entschlossensten entfaltete. Kurzum, es geht gegen die Naturalisierung des Krieges. Der Krieg ist ein gesellschaftliches Phänomen, kein natürlicher Rest oder gar menschliche Bestimmung, ewiges Schicksal. Der Mensch ist nicht so, wie der gesunde Menschenverstand immer wieder behauptet, um all seine Grauslichkeiten zu legitimieren.
Im Naturzustand gibt es nicht nur keinen Frieden, es gibt auch keinen Krieg, sondern einen elementaren Kampf ums Überleben, der jedoch nicht mit unseren zivilisatorischen Kategorien von grausam oder brutal beschrieben werden kann. Diese Muster taugen nicht. Sie werden den Gegenständen nicht gerecht, zeigen mehr vom Betrachter als vom Betrachteten. Ein Löwe ist nicht grausam, er hat Hunger. Nichts anderes treibt ihn zum Töten. Der Frosch ist nicht brutal, wenn er die Mücke frisst, auch nicht der Vogel, der ihn verschlingt. Auch wenn Tiere töten, morden sie nicht. Der Mensch jedoch tötet den Menschen nicht aus animalischen Trieben, sondern aus sozialen Gründen.
Ich bin Gunnery Sergeant Hartman und werde euch hier ausbilden. Von nun an redet ihr nur noch, wenn ihr angesprochen seid. Und das erste und das letzte Wort aus eurem dreckigen Maul wird Sir sein. Habt ihr Marten das verstanden?
Sir, jawohl, Sir.
Bullshit, ich höre ja nichts. Habt wohl alle nur Luft im Sack.
Sir, jawohl, Sir.
Wenn ihr Ladies meine Insel verlasst, wenn ihr meine Ausbildung überleben solltet, seid ihr eine Waffe, seid ihr Priester des Todes und betet um Krieg. Aber bis zu diesem Tag seid ihr Dreck, seid ihr die niedrigste Lebensform auf Erden, seid ihr noch nicht mal annähernd sowas wie Menschen, seid ihr nichts anderes als ein unorganisierter Haufen von amphibischer Urscheiße. Ihr werdet mich nicht mögen, weil ich hart bin. Je mehr ihr mich hasst, desto mehr werdet ihr lernen. Ich bin hart, aber ich bin fair. Rassistische Bigotterie gibt's hier nicht. Ich kenne keine Vorurteile gegen Nigger, Jiden, Spaghettis, Latinos. Hier seid ihr alle zusammen gleich wertlos. Und meine Order lautet, alle Schlappschwänze auszusondern, die nicht kräftig genug sind für mein geliebtes Korps. Habt ihr Magen das verstanden?
Sir, jawohl, Sir.
Bullshit, ich kann nichts hören.
Sir, jawohl, Sir.
Günther Anders spricht davon, dass mit der heutigen Kriegstechnologie die Identität von Tatort und Leidensort aufgehoben sei, dass die Entfremdung von Tat und Täter perfekt sei. Zitat:
Kein Hiroshima-Flieger hat dasjenige Quantum an Bosheit aufzubringen nötig gehabt, dessen Kain bedurft hat, um seinen Bruder Abel zu erschlagen.
Nie waren Tat und Leid so weit voneinander entfernt wie heute. Indes kann man aber letztlich nicht sagen, dass die Täter nicht Bescheid wüssten, was sie tun. Ihre ausgeklügelten technischen Geräte machen mehr sichtbar, als in der Unmittelbarkeit gesehen werden kann. Was die Technologie ermöglicht, will die Ideologie erzwingen. Die Freiheitskrieger, die Täter des Nordens, wollen mit den Opfern so wenig wie möglich in Berührung kommen. Die Gefährder sollen nicht gefährdet werden. Der Ethos des Kampfes, prototypisch etwa ausgeführt in Shakespeares King Henry V., ist im tendenziellen Fall begriffen. Kein Krieg geht mehr im Kampf auf. Der Ethos des Kampfes wird von einem zentralen Bestimmungsstück zu einer Facette, ohne freilich ganz verschwinden zu können. Der Täter kennt das Opfer nicht nur nicht, das traf bisher meistens zu. Er trifft es auch nicht, obwohl er es trifft. Folgenschwerer noch. Die Vernichtung des Feindes erfolgt gezielt, wie blind. Taten werden zu Attentaten, wobei jedoch das individuelle Attentat als Terrorismus geächtet bleibt.
Die Toten in diesen Kriegen werden in erster Linie nicht mehr individuell, etwa durch Schwert, Hieb oder Kugel, sondern maschinell produziert, durch Knopfdruck. Die Handlungen der Täter unterscheiden sich im Ernstfall nicht von der vorhergehenden Simulation. Die Folgen der Handlungen sind in den Handlungen nicht mehr sichtbar. Der Täter kennt seine Opfer nicht. Er sieht seinem Sterben nicht zu. Er erhält bestenfalls anonyme Daten, präzise Trefferquoten, vage Leichenberge. Zu diesen Taten, die eigentlich Attentate sind, bedarf es keines Mutes, sondern nunmehr Berechnung, einer Berechnung, die einem die Maschine meist schon abgenommen hat.
Ob du das riechst?
Was?
Napalm, mein Junge. Es gibt nichts auf der Welt, das so riecht. Ich liebe den Geruch von Napalm am Morgen. Weißt du, einmal haben wir einen Hügel bombardiert. 12 Stunden lang, als alles vorbei war, lief ich darauf. Nicht eine einzige stinkende Vietnamesenleiche haben wir dort gefunden. Das war ein Geruch. Du kennst doch diesen Geruch von Benzin. Der ganze Hügel... Ja, wie roch er? Wie nach Sieg roch er.
Der saubere Krieg, der da in den Medien aufgeführt wird, ist brutaler als alle seine Vorgänger. Nicht bloß, weil er die Quantität der Leichen steigert, nein, auch weil er die Menschen den Waffen gnadenlos ausliefert, sie zu absolut Wehrlosen macht, die Möglichkeit zur Verteidigung mehr und mehr auslöscht. Dieser Krieg ohne Kampf gleicht mehr einer Niederwerfung, denn einer Auseinandersetzung. Das heißt, Verlierer und Gewinner stehen bereits im Vorhinein fest. Der Krieg verliert zunehmend den Charakter einer Konfrontation von Kollektiven. Krieg findet ohne Kampf statt. Für Elias Canetti galt noch:
Das Entscheidende und eigentlich Charakteristische der Kriegsmeute ist, dass zwei Meuten da sind, die genau dasselbe gegeneinander vorhaben.
Auch das muss relativiert werden, auch wenn das für den serbisch-albanischen Konflikt weitgehend stimmig ist. Vor allem der Golfkrieg II und die Intervention des Westens im Kosovo zeigen sehr deutlich die Dimension des zukünftigen Krieges. Meute und Meute stehen sich nunmehr sehr bedingt gegenüber. Unter den gegebenen Herrschaftsverhältnissen auf dem Planeten wird der Krieg den Charakter einer Jagd annehmen. Einer Jagd, wo erbeutet, zerstört und erlegt wird, ohne dass die Gegenseite auch nur den Funken einer Chance haben wird. Es ergeht ihnen wie Tieren und als solche werden sie auch betrachtet und behandelt. Eine neuerliche Vietnam-Niederlage wird unter diesen Voraussetzungen gänzlich unmöglich. Wovon wir sprechen, das ist ein Ungleichgewicht des Schreckens. Entladungen sind meist die Folge von Überlegenheit und Ohnmacht.
Die fragile Balance des Kalten Krieges ist mit 1989 Geschichte. Noch nie war die Diskrepanz der Kriegsparteien deutlicher als in der Militäraktion in Jugoslawien. Mussten die Flieger im Vietnamkrieg noch damit rechnen, gelegentlich auch abgeschossen zu werden, so war das Risiko der Bomberpiloten im Kosovo äußerst gering. Wahrscheinlich nicht höher als die Heimfahrt eines Luftwaffenangehörigen mit dem PKW.
Big Q6 an Eagle Pass. Jetzt die psychologische Kriegführung. Aber schön laut. Das ist ein Fox von der Liebe. Wollen wir tanzen?
Die abendländischen Kreuzritterfibeln der Jahrtausendwende bestehen eigensinnig auf ihrer Demokratie und ihren Menschenrechten als totalitäres Credo, dem alle zu huldigen haben. Die unfreiwillige Pointe liest sich neuerdings so: Menschen zu verletzen ist erlaubt, Menschenrechte nicht. Menschenrechte gehen heute zweifellos vor Menschen. Daher liebt man es gar nicht, von Krieg zu reden. In Orwellscher Manier spricht man von Strafaktionen oder gar einer Friedensmission. Denn es können nur Friedensbomben, Friedensgranaten und Friedensraketen sein, die als zu Metall gewordene westliche Werte auf die Menschen niederkommen. Gerade die Menschenrechte gehören zu den schärfsten Waffen des Nordens und seiner NATO. Entsichert entfalten sie ihre zivilisatorische Wirkung.
Sie sind wenigstens für eine gute Sache gestorben.
Was für eine Sache?
Die Freiheit?
Spül dir mal den Kopf durch, Kleiner. Denkst du, wir killen hier für die Freiheit? Das hier ist ein Schlachthaus.
Die schlimmsten Fanatiker sind die Menschenrechtsfetischisten. Wer ihrem Lineal nicht folgt, darf ihren drakonischen Maßnahmen ausgesetzt werden. In der Anbetung der Menschenrechte übertreffen sich Herrschaft und Opposition in ihrer jeweiligen Gläubigkeit. Da sind sie sich weitgehend einig. Ideologieoffiziere des Nordens treiben sich mehr in den Nichtregierungsorganisationen als an Militärakademien herum. Sie sind der geistige Stoßtrupp nördlicher Allmacht. Von Albright bis Fischer wollen alle Markt und Demokratie durchsetzen. Spricht sie von amerikanischen Werten, so sabbert er von einem rheinischen Kapitalismus.
Persönlich denke ich, Die wollen ja eigentlich nichts mit dem Krieg zu tun haben. Ich meine, ich denke irgendwie... Bei uns haben sie die Freiheit genommen und haben sie den Schlitzaugen gegeben. Ja, und die wollen sie nicht. Die sind lieber am Leben als frei, denke ich. Die dummen armen Bastarde.
Das Geschwätz von den Menschenrechten will aber auch auf etwas anderes hinaus, nämlich auf die Uminterpretation offener Kriege in Polizeiaktionen. Geht der Terminus Krieg noch von verschiedenen nationalen Gewaltmonopolen aus, so unterstellt der Begriff Polizeiaktion, dass es schon ein international verbindliches, überstaatliches Gewaltmonopol gäbe, eben jenes, das sich die USA und ihre Verbündeten herausnehmen. Krieg soll nicht mehr aufbereitet und empfunden werden als eine Auseinandersetzung zwischen Feinden, sondern als Strafaktion gegen einen Delinquenten.
Ich meine, wir lassen uns töten für diese Leute hier. Und die wissen das nicht mal zu schätzen. Die denken, das ist ein großer Witz.
Der weltliche Gott des Marktes will, dass alle zu Kreuze kriechen und zu ihm beten. Er dürstet nach Bekenntnissen. Kaum ein westlicher Staatsbesuch, der nicht Demokratie und Menschenrechte einfordert. Die Wertegemeinschaft lässt grüßen. Je schwächer der mögliche Feind, desto mehr droht sie. Die Aufspaltung der Welt in globalisierte, abendländische Kreuzritter und in die Enge getriebene Nationalisten darf so nicht hingenommen werden. Hier gibt es keine emanzipatorische Front. Die steht vielmehr in Opposition zu eben jenem Konflikt von Nationalisten und freiheitlich-demokratischen Imperialisten. Das Problem, zwischen den letzten Imperialisten und den letzten Nationalisten aufgerieben zu werden, ist eine elementare Aufgabe. Hier gilt es, keine Flanke von irgendwem sein.
Auf der Brücke ist ein Fahrzeug mit